Es ist das bestkontrollierteste Lebensmittel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil bestkontrolliert heißt nicht, dass es bestmögliche Qualität hat.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Paracelsus Lab Podcast Episode. Ich freue mich sehr, für die, die es im Titel schon gelesen haben, wir fokussieren uns heute mal auf das Thema Wasser. Weil Wasser ist, glaube ich, das, was wir alle benötigen, jeden Tag. Und Wasserqualität und vielleicht auch Schadstoffbelastung ist ein wichtiges Thema, aber ganz häufig unterrepräsentiert. Und dieses Thema bespreche ich heute nicht alleine, sondern ich habe einen wirklichen Experten auf diesem Gebiet, Fabio Hüther. Er ist selbst Ingenieur und hat sich in diesem Bereich spezialisiert und auch ein Unternehmen gegründet, die sich genau mit solchen Themen nämlich beschäftigen, der Wasseraufbereitung, aber ehrlicherweise auch dem Thema der Wasserversorgung weltweit. Wir haben da ganz viele spannende Themen, über die wir sprechen werden. Aber zunächst, Fabio, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke vielmals für die Audienz, ich freue mich.
Fabio, vielleicht startest du einmal. Ich habe gerade schon erwähnt, du hast den Ingenieursberuf, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, ursprünglich mal im Maschinenbau begonnen und dann der Weg mehr in den Umweltbereich rein. Warum und wann war die Stelle, wo es für dich anfing, dich mit dem Thema Wasser näher auseinanderzusetzen?
Ja, Wasser letztendlich ist ja so omnipräsent wie kein anderes Element. Es ist so facettenreich wie auch kein anderes Element. Also man kann sich auch verzetteln, wie man so schön auf Deutsch sagt, oder? Und ich hatte begonnen, weil ursprünglich mein Vater war auch Ingenieur, aber Elektroingenieur. Und ich habe mich sehr für die Materie interessiert, dachte dann aber, ja, Elektrotechnik ist mir irgendwie ein bisschen zu langweilig oder zu, soll ich sagen, zu rigide, dieses Narrativ. Jetzt, wenn ich zurückdenke, hätte ich gerne Elektrowissenschaften studiert, weil es ist so viel mit Frequenzen, Vibrationen, Energien, so, das ist ja letztendlich elektromagnetische Impulse. Und dann habe ich eben mit Maschinenbau, weil ich dachte, ich könnte, oder nicht nur dachte, sondern ich wollte etwas ja konzipieren, kreieren. Und danach habe ich gemerkt, dass eigentlich Trinkwasser lediglich 1% oder des weltweiten Wasserkonsums kontribuiert und 70% sind die in der Landwirtschaft. Und so hatte ich dann ja einfach eine Diversifizierung der Interessen oder auch meiner Passion und Muse und wollte immer schon dann sehr auch in die Landwirtschaft, weil da gibt's extrem viel aufzuackern, wortwörtlich. Und so kam das dann, dass ich eigentlich nach dem Bachelor dann mehr den Master in der Landwirtschaft, natürliche Ressourcen, Umwelt und dann auch eigentlich promoviere in dem Bereich.
Du hast eben so schön gesagt, Wasser betrifft uns alle, wir sind damit konfrontiert, es ist, wenn man es evolutionär betrachtet, das einzige Trinken, was es für Tiere insgesamt überhaupt gibt. Also alles, was wir uns wir sprechen hier im Podcast natürlich auch viel über auch andere Themen, Ernährungsthemen und Ähnlichem. Aber wenn wir ganz klar nur bei Trinkwasser bleiben und ich habe immer im Ohr, unser Trinkwasser ist super gut aufbereitet, super sauber, da sind keine Verunreinigungen drin. Wie ist dein Blick auf dieses Thema?
Ja, richtig. Das muss man sehr kritisch betrachten. Wir hatten das ja gerade im initialen Gespräch. Es ist das bestkontrollierteste Lebensmittel. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil bestkontrolliert heißt nicht, dass es bestmögliche Qualität hat. Es muss ja bestmöglich kontrolliert sein, weil alles, also eben es ist so ubiquitär oder wie sagt man, eben so omnipräsent, es ist ja alles, also die Kausalität von, wenn Wasser nicht mehr sauber rein ist oder inexistent, dann scheitert ja eine ganze Nation oder die ganze Welt dahin. Darum wird es ja kontinuierlich getestet. Und das bedeutet aber, wie wir in unserem Labor, wir testen alle 15 Minuten beispielsweise gewisse Parameter wie Metalle oder ähnliches. Bakterien dauert einfach aufgrund von diesen ISO-Normen, dauert einfach länger. Das dauert dann ein paar Tage, oder weil man muss ja an spezifischen Graden, also Celsius, muss man sie dann auf diesen Petri-Gläsern muss man sie ja dann temperiert halten und danach misst man ja dann aus oder wie die Gesamtkeimzahl ist. Aber sonstige Parameter kann man eigentlich, mittlerweile gibt es schon Geräte für mehrere hunderttausend Euro, die ja in Echtzeit oder quantifizieren können. Viel der Parameter, oder man hat das ja auch mittlerweile gesehen, dass die Parameter werden immer kontinuierlich werden sie erhöht, werden irgendwie redigiert oder es wird dann verklausuliert mit anderen Namen, von dem E-Stoff wird dann irgendwie dann trotzdem wieder ein Wort oder so, dass es ja, ob das jetzt absichtliche Täuschung ist oder nicht, das wollen wir hier ja nicht politisieren, aber es ist sehr knifflig, den Durchblick zu halten. Oder wie beispielsweise bei Mikroplastik gibt es nicht wirklich einen Grenzwert. Oder PFAS gab es auch lange nicht. Es gibt eine, ganz viele andere Stoffe sind auch, wenn sie beispielsweise auch limitiert wurden, wie in der Schweiz, wollten sie den Glyphosatwert, unsere eigene Bundesrätin wollte ihn als 100-fache erhöhen, obwohl es wissenschaftlich fundierte Evidenzen gab, dass schon der jetzige Grenzwert oder kritisch ist, wie beispielsweise beim Nitrat. Der ist in der Schweiz bei 40, in Deutschland bei 50 Milligramm pro Liter. Und es gibt schon norwegische oder skandinavische Studien, die beispielsweise schon die karziogene Entwicklung bei Frauen in der Brust schon ab 5 Milligramm die 20-prozentige Erhöhung detektieren konnten. Und ja, dann letztendlich in der Schweiz, zurück zum Glyphosat, gab es eine Volksinitiative und dann wurde es nur in Anführungs- und Schlusszeichen um das 36-fache erhöht. Und simultan oder synchron dazu hat man ja gesehen, wie diese Pharma-Assoziationen in den USA ja gegen Monsanto vorgegangen sind und ja auch Recht bekommen haben, die ja mehrere hundert Millionen oder was sie nachweisen konnten, dass sie aufgrund von Glyphosat beispielsweise ja Krebs, Hautkrebs und diverse Krebsarten bekommen haben. Und zum Glück, klar, Geld neutralisiert oder bereinigt niemals diese Misere, Leuten absichtlich oder einfach fahrlässig Krebs zuzuzogen zu haben. Aber es ist zumindest wie ein Exempel, das statuiert wurde oder das irgendwo trotzdem recht ist. Und das ist das Gleiche wie beim Wasser. Auch dann mit diesen TDS, das sind sozusagen diese Total Dissolved Solids, wo bei der WHO und jetzt eben auch Deutschland oder EU bis zu 2600, das heißt, wie viele Stoffe dürfen im Wasser drin sein, wenn man das jetzt einfach faktisch plausibilisiert, wie sie in der Natur ist, dann ist das niemals so hoch. Es gibt gewisse Heilquellen, die sind ja in Österreich, oder darf man Heilwässer, darf man die betiteln? In der Schweiz ist das ja nicht so legitim, in Deutschland auch nicht, so eine Grauzone. Aber das gilt dann mehr für das Säure-Base-Schaukeln, oder das ist nicht etwas, das man sukzessive sich oder so konsumieren oder supplementieren oder wie man es auch immer nennen will, sondern das ist wirklich dann einfach nur drastisch eine kurze Zeit. Und wenn man dann wirklich in die Natur geht, dann sieht man das Wasser, gerade so artesische Quellen, das ursprüngliche Wasser oder Oberflächenwasser, wie es früher war, das ist eigentlich sehr rein. Sehr reines und sauberes Wasser mit wenig Mineralisation und wenigen gelösten Stoffen. Und wir bewegen uns ja gerade in die andere Richtung, oder wir haben, man sieht das ja, ob das jetzt hier ist in Zürich, wo auch immer, wir haben Verkalkungsprobleme, alles, es ist zu viel Mineralisation drin. Aufgrund, wie wir die Infrastruktur gebaut haben, wird sogar noch künstlich Mineralien initiiert, damit wir keine Korrosionen haben beispielsweise. Also es ist, das Wasser wird eigentlich sabotiert, dass es nichts mehr mit dem Naturell zu tun hat, das uns eigentlich gegeben wurde.
Und sag mal, also du hast sehr viele spannende Stoffe, über die man viel hört, und die Verbindung ist wahrscheinlich naheliegend auch zu deinem Eingang eben, wenn wir über Glyphosat beispielsweise sprechen. Also die Frage, warum ist unser Wasser so voll davon? Und der Kreislauf, den du beschrieben hast, vor allen Dingen die Nutzung des Trinkwassers im landwirtschaftlichen Bereich, dass das eine Rolle mitspielt, dass wir quasi im normalen Trinkwasser das auch finden. Und dann verändert man Grenzwerte, ob mit welchem Ansatz letztendlich auch immer. Aber auf jeden Fall ist es ein Thema. Und das fällt dir über die Jahre jetzt auch, in der du dich quasi in der Forschung oder mit der Materie tiefer beschäftigst, auf. Es werden immer wieder Messwerte auch verändert und angepasst oder Namensgebung verändert?
Ja, die Prämisse ist nicht eindeutig, aber man sieht es bei gewissen Stoffen. Also jetzt nicht nur im Wasser generell, sondern eben beispielsweise auch bei Lebensmitteln, oder wo dann irgendwelche E-Stoffe wieder umformuliert werden in ein wirklich abstraktes Wort, bis dann irgendwelche Influencer oder Biohacker oder wer auch immer das wieder thematisiert, und dann kommt das ja wieder raus. Also heutzutage sind wir durch sozusagen diese digitale Ära selbstkritischen Denken hat man schon, also es ist nicht mehr so schleppend, sondern man hat schon mehr Dynamik, oder? Und im Wasser merkt man das schon auch, dass sie sich vermehrt mit Vorsicht da irgendwelche Änderungen reinbekommen können.
Kann man grundsätzlich sagen, dass Verunreinigungen, also ich nenne es jetzt mal übergeordnet als Verunreinigungen oder Bestandteile, die eigentlich nicht in das Wasser gehören, du hast es eben sehr gut beschrieben. Was sind so die Haupt, nenn es mal Problemstellungen? Also du hast Nitrit beispielsweise angesprochen, PFAS angesprochen, Glyphosat. Du hast aber auch die bakteriellen Testungen, klar, ist auch, oder Viruslasten oder wie auch immer, was man sicherlich alles überprüfen kann. In unseren Breitengraden, also ich sag mal, du kommst aus der Schweiz, wir hier jetzt in Deutschland sitzend, was sind so die, würdest du sagen, die Hauptprobleme, wo vielleicht auch zu wenige Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird?
Das Interessante daran ist, dass in der Öffentlichkeit wird das immer gut geheißen. Also man hat eine strukturierte Stringenz zu sagen, eben Wasser, eben das festgehütete Lebensmittel oder meist getestete. Aber dort, wo wir uns halt, also unser Unternehmen sich ja befinden, wir gehen ja dahin, wo die Leute Probleme haben. Und wir sehen ja explizit Probleme. Das sind bakterielle, also mikrobiologische Probleme vor allem. Das sind beispielsweise, oder die ganzen Rohrleitungsbrüche. Wir haben ältere Rohre, nicht mehr vielleicht mit Blei, aber verzinkte Eisenrohre, die sind dann korrosionsanfällig. Die Schweiz ist sehr bekannt auch für Bürokratie, Deutschland ja auch. Oder wir machen ein Riesenbüro auch für das Kleinste. Und wenn man in andere Länder sieht, die haben in der gleichen Zeit schon einen Flughafen gebaut, während wir vielleicht gerade mal einen Straßenabschnitt revidieren konnten. Und überall, wo ja etwas rausfließt, kann ja auch etwas reinkommen. Und vor allem sind es dann, wenn nicht, wie soll ich sagen, kompetent, professionell gearbeitet worden oder halt viel mit alten Technologien, wo man dachte, oder das sind ja keine bösen Absichten von Handwerkern, dass es jetzt funktioniert, weil man verbaut ja das, was einem empfohlen wird. Das Gleiche wie früher mit dem Asbest, wo ja auch verbauen wurde, weil man dachte, es ist das Beste Mögliche zum Dämmen. Und vielfach haben wir dann eben Probleme, je nachdem auch mit Schwermetallen, weil die sich halt dann auch in den Rohrleitungen befinden. Dann kommt es eben auch sehr darauf an, lebt man rural oder urban? Oder weil hier, wenn man jetzt in der Stadt lebt, hat man weniger Probleme jetzt mit dem Nitrat. Also man kann es schlecht generalisieren, aber es ist tendenziell schon so, dass wenn man je ländlicher man lebt oder es kommt auch darauf an, wie sind die Wasserwerke. In der Schweiz haben wir natürlich sehr viele, in Deutschland, je nachdem, wird das dann pro Region oder Bezirk aufgeteilt und es wird dann wieder vermischt. Und dann hat man logischerweise auch mehr die Kontamination. Wiederum hat man in der Stadt, weil mehr Leute, Altersheime, hat man mehr das mit den ganzen Medikamentenrückstände, Pharmazeutika.
Auch ein wichtiges Thema.
Genau, richtig, weil die Leute, oder eigentlich prinzipiell müsstest du ja all das, was dir vorig bleibt, müsstest du der Apotheke zurückgeben. Und die müsstest dann ja eigentlich wie kremieren, sagen wir mal. Und viele Leute schmeißen das hier runter in Toilette oder irgendwie so. Und es gibt auch Beweise, da gibt es einen guten Professor Dr. Stefan Hockerts. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ein sehr renommierter Wissenschaftler aus Hamburg oder Hannover. Er war Toxikologe, Immunologe und so weiter dort, auch eine Professur, und die haben das ja auch getestet mit zum Beispiel diese Schmerzsalben für Arthritis und Rheuma und so. Das hat er, maximal 5% ist bioverfügbar. Das heißt, wenn man nachher duschen geht oder so, 95% geht direkt ins Wasser. Also ich möchte hier nichts verteufeln. Das ist überhaupt nicht meine Intention. Das Wasser eben, es ist immer noch viel besser, aber man darf das nicht vergleichen. Ich finde das immer, was die Leute oder andere Experten dann sagen, ja, wir sind immer noch besser wie die Italiener oder welche Nation auch immer.
USA ist auch mal wieder gerne.
Genau, ja, und ich finde das halt sehr stupide und ein bisschen auch eine ignorante und naive Aussage. Weil jemand vergleicht sich ja nie mit dem Schlechteren, oder? Das ist jetzt auch kein Ego-Wahn oder so, aber sich mit jemandem Schlechteren zu vergleichen, das ist einfach, ja, das finde ich grotesk, oder?
Das ist die eine Richtung. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, die man gehen kann, und auch das Argument, ja, früher war die Qualität noch schlechter. Aber ich finde diese Entwicklung spannend. Also auch, weil du sagst, dass sich der Blickwinkel verändert, und diese Aussage, das bestgetestete Lebensmittel macht es noch nicht zum besten, reinsten, qualitativ hochwertigsten Lebensmittel. Und wie es bei Testungen immer so ist, ich kann das testen, was in meiner Testmöglichkeit steht.
Richtig.
Und wenn ich mir da natürlich dann Berichte anschaue und dann so, ja, nee, hier Haken dran, alles gut, dann hast du eben noch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Ergebnisse natürlich, klar könnte ich das wahrscheinlich auch wasserwerkspezifisch mir irgendwie geben lassen oder in einer bestimmten Region, aber es gibt eben eine Region. Das heißt, dann kann es da durchaus auch nochmal Schwankungen geben. Und Das Schwermetallthema ist vielleicht noch so naheliegend. Du hast eben die Bleirohrthematik beispielsweise genannt. Und das überprüfen dann vielleicht Leute noch. Aber es geht natürlich weiter. Und andere Metallionen oder Strukturen, die durchaus bei immer wiederem letztendlich Verzehr eine Rolle spielen können. Und was ich auch spannend fand, Korrosion und Eindringen, so habe ich es verstanden, Eindringen von außen, also auch andere Stoffe, die quasi das Wasser nochmal mehr mit verunreinigen können, bis hin zu dem Thema immer Medikamente oder auch hormonelle Rückstände, die durchaus in den, also ich lese das nicht so raus, das, was ich dazu bisher gelesen habe, dass das im Übermaß überall immer im Detail kontrolliert werden würde. Klar, wenn wir alle Pharmakons uns aufspalten würden und Metaboliten, die vielleicht über den Urin ausgeschieden werden, guckt man wahrscheinlich nicht im Detail so drauf und dann bleibt es erstmal so stehen und man sagt, okay, dann trinken wir doch einfach ganz normal das Wasser so weiter.
Richtig, ja. Und du hast eine sehr essentielle Thematik angesprochen mit den Metaboliten. Die Problematik ist auch, wenn wir im Labor, in unserem Labor oder auch Drittlabore, je nachdem, was wir für einen Akkreditierungsgrad haben oder haben müssen für die Kunden, dann werden die isoliert einzeln getestet. Oder aber ein Metabolism, in der Schweiz beispielsweise hatten wir die Problematik mit Chlorothalonil. Das ist eigentlich verbotenes oder Pflanzenschutzmittel, gab aber immense Höchstbelastungen, weil logischerweise oder früher hat man auch Sachen ja in die Wälder gelassen, wo auch immer vergraben oder und das sickert ja dann irgendwann durch und das Gleiche ist halt eben auch mit Pflanzenschutzmitteln. Manchmal kann das der Boden ja halten, je nachdem wie die Bodenpermeabilität ist, die Infiltration und. Das sind ja sehr, sehr komplexe Mechanismen. Und irgendwann kann das ja durchsickern und landet im Grundwasser. Bei uns gab es eine riesen Furore eben wegen diesem Chlorothalonil und nicht das Chlorothalonil an sich selbst, sondern die Metaboliten. Also es gibt 5 oder 7 verschiedene Metaboliten von all dem, was die Leute sich gar nicht bewusst sind. Und das Gleiche ist dann, wenn ich jetzt Medikament A habe, Hormon B und dann noch Pestizid C, wenn ich das alles, dieses Agglomerat habe, was geschieht dann? Das sind ganz, ganz fundamentale Forschungsarbeiten, die ja eigentlich, also man hat gewisse begonnen, oder? Aber die werden unter den Teppich gekehrt oder es gibt natürlich nicht so diesen Paradigmenwechsel aufgrund dessen, sondern ist immer so unter dem Radar. Aber da gibt es noch extrem viel Potenzial, oder? Wie sind synergistische oder symbiotische? Also es ist ja dann mehr eine Dystopie, weil es ja überhaupt nicht förderlich, sondern sie potenzieren sich und es kreiert dann ein viel stärkeres Karziogen beispielsweise von all dem, weil im Wasser an sich, von wenn man alles dazu kalkuliert, Medikamente, Hormone, Pflanzenschutzmittel und so weiter, können in Schweiz und Deutschland, also in Zentraleuropa, ungefähr 30.000 verschiedene Stoffe als Rückstand im Wasser sein.
Und dann
das testet keiner.
Wollte ich gerade sagen, gib uns mal ein Gegenbeispiel, wie viele Stoffe werden denn getestet?
Ja, wir sind einer der einzigsten, also die Manufaktur und Produzenten und halt Ingenieursunternehmen, die mal auf maximal alle, was waren das, 564 verschiedene Stoffe, die wir in einem Labor, und das kann ja nicht mal jedes Labor, also alleine radioaktive Stoffe, das kriegst du in der Schweiz, darf das nur so ein speziell Militärlabor oder so mit Genehmigung, mit Uran, Schwermetalle, das ist schon kritisch. Dann gibt es ja immer wieder neue Stoffe, die kann man noch gar nicht. Mikroplastik beispielsweise wird limitiert auf 10 Mikrometer, aber da habe ich ja dann auch dazu, gab es mal einen Podcast, wo ich das auch erläutert habe, Mikroplastik hört ja nicht auf bei 10 Mikrometern. Es geht ja immer weiter. Ja,
dann,
genau, und da wird es ja dann erst richtig eher makaber, weil die sind dann so fein, dass es irgendwann die Blut-Gehirn-Schranke passieren kann, Ablagerungen gibt, oder? Und all diese Volkskrankheiten, die wir haben, mit Leaky Gut und Parkinson und Alzheimer und, das kommt schon von irgendwo her.
Hatte ich das während deines Studiums, also nochmal Maschinenbau studiert, dann den Schwerpunkt verlagert? Also du hast ja eben so mal durchblicken lassen, wenn man sagt, so Landwirtschaft, was bedeutet das? Wann versickert das? Kann der Boden das halten? Je nachdem, welche Form der Landwirtschaft verwendet wird, verändert sich das. Also da kommen ja viele Aspekte mit hinzu. Aber hatte ich das schon im Studium quasi angetrieben, zu sagen, okay, ich muss in diese Richtung forschen und mich damit beschäftigen?
Ja, ich war schon früher, wie sagt man, sehr, sehr rebellisch und freigeistlich unterwegs. Und die Möglichkeit, ein Ingenieur zu sein, gab mir wie die Unterstützung, professionell zu basteln, sage ich jetzt mal, und etwas zu kreieren, was einfach ein bisschen abstrakter ist, obwohl man natürlich sehr limitiert ist. Und das ist für mich so mehr eine, wie sagt man, eine mentale, auch eine Art spirituelle Gesinnung, weil wir sind ja sehr konditioniert oder uns sensibilisiert auf das, wie wir denken, unsere Denkmuster und ja, außerhalb der Box zu denken. Und ursprünglich war es ja eigentlich eine persönliche Erfahrung, die mich der dazu bewegt hat. Weil ich mit 9 Jahren hatte ich noch Knochenkrebs, also Osteosarkom. Und da habe ich relativ früh als kleines Kind gelernt, wie eigentlich so die Welt funktioniert, wie das Schulsystem funktioniert oder Schulmedizin vor allem. Und das hat mir gar nicht zugesprochen. Also ich hatte keine Prävalenz zu all dem, obwohl es sehr imposant war, oder zu sehen, was wir da für Emery und all diese Apparaten, die 1 Million Euro kosten, das ist ja krass, schon krass. Wiederum denke ich mir, dann hat man andere Art von philippinischen Chirurgen und sonstigen, die das ganz ohne Geräte auslesen bei den Menschen, was auch natürlich sehr abstrakt ist. Aber wie man dann oder mit den Menschen umgeht und dass man irgendwie so 50-60% Überlebenschance hat, obwohl man denkt, hey, man ist ein Industrieland, man ist ein First World Nation sozusagen. Wie geht das dann anderen Kindern, oder? Und dann sieht man natürlich, wie ich komme aus einer normalen Arbeiterfamilie. Wir waren da nicht irgendwie halb privat versichert oder so. Dann ist man einfach als Kind zusammen mit anderen Kindern. Und da waren auch Babys, die haben ja nur rumgeschrien, oder? Weil das Chemotherapie, das ist so etwas Aggressives. Und dann je nachdem die Operationen auch. Bei mir hat man dann angefangen zu experimentieren. Man wollte dann das Wadenbein rausnehmen. Und dann das dann wie so eine Eiffelturmkonstruktion in den Oberschenkel applizieren. Und dann musste ich das logischerweise genesen. Und nach ein paar Monaten durfte ich dann das erste Mal wie laufen. Und dann ist nach ein paar Metern ist wie alles kollabiert. Das ist zusammengebrochen. Dann, ja, und das sind Operationen, die dauern irgendwie 12, 13 Stunden. Also da waren extrem viele Chirurgen und Ärzte beteiligt. Und ich ziehe den Hut ja von diesen Menschen, weil ich könnte das überhaupt nicht. Ich kann weder Menschen aufschneiden, noch das sehen, noch 12 Stunden, also in diesem ganzen Prozedere involviert sein. Aber trotzdem verliert man dann wie, okay, das zu hinterfragen, oder alleine eben, wie viele Leute Falschdiagnosen gibt es. Das ist öffentlich von Statistika in Schweiz, Deutschland 10-20% Falschdiagnosen. Wie viele Leute wirklich auch erbärmlich, das muss man wirklich auf gut Deutsch so sagen, erbärmlich krepieren an einer Chemotherapie. Trotzdem, oder das ist wieder die Symptombekämpfung und nicht die Ursache. Und das, ja, meine Mutter hat mir dann das Buch gegeben und auch dann vorgelesen von Dr. Bruce Lipton, die Intelligenz der Zellen. Und das war dann eigentlich wie der Impuls, weil er ja als Biochemiker und Analyst ja gezeigt hat, je nachdem, wo ich die Zelle platziere und ihr ein spezifisches oder selektives Umfeld gebe, je nachdem mutiert sie dann zum Krebszelle oder wird sie eine gesunde Leberzelle oder eine Lungenzelle und. Und als Kind, finde ich, ist man ja wie ein Schwamm. Man appliziert das, was die Eltern oder einfach, ja, zu denen man ja irgendwie eine Vorbildfunktion hat. Und für mich war das völlig plausibel, dass eigentlich meine Denkart, und ich konnte das, ich bin gleich fertig, mit dem sehr weit ausgeholt. Ich habe gelernt, wie ich das steuern kann, weil, und das ist sehr interessant, weil ich selber empirische Beweise dazu habe, und zwar jedes Mal, wenn man also vom Spital wieder nach Hause darf und dann hat man so eine 1-2 Wochen Ruhe, einfach weil der Körper regenerieren muss, weil sonst überlebt man die Chemotherapie nicht. Meine Mutter hat auch dagegen angekämpft, weil sie war logischerweise so ein bisschen heilpraktikermäßig unterwegs, hat für die Regena, ich weiß nicht, ob euch das Regenaplex, die machen so homöopathische, hat dort gearbeitet und mich eigentlich so versorgt und dann kam eben das noch dazu mit Klangschalen und das Wasser in die Klangschalen applizieren, Klangschalenmassagen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen, weil es eine sehr interessante Thematik war für meinen Knochen. Auf jeden Fall geht man dann zurück nach Hause, darf dort kurieren und dann kommt man wieder und dann wird aber ein Blut genommen. Und anhand von, wie man halt weiße, rote Blutkörperchen detektieren kann, wenn die regeneriert sind oder einfach nicht morbide, dann kann man wieder einen Prozess Chemo haben. Und ich konnte das steuern, weil wenn ich absolut keinen Bock hatte aufs Spital, dann habe ich mir das einfach im Kopf, oder? Weil aufgrund dessen Annahme oder Hypothesen von Dr. Bruce Lipton habe ich ja das dann selbst adaptiert. Und ich dachte, nein, geht's mir nicht gut, die Blutkörperchen sind schlecht und so weiter. Und ich konnte, weil ich wusste eigentlich normalerweise nach zwei Wochen, wenn ich zu Hause bin, geht's mir wieder gut. Ich habe meine Freunde gesehen, meine Familie, ich konnte wieder essen und ich gehe dann wieder, weil ich wusste, ja, je früher ich wieder gehe, desto schneller, genau, kann ich die Operation haben und dann ist es fertig. Und dann habe ich das wirklich ein paar Male experimentiert und es hat voll geklappt, dass es dann schlecht war. Ich konnte wieder nach Hause und eine Woche weiter und ich habe mich dann positiv, optimistisch, genau. Und dann, das war eben das Letzte, mit was spannendes auch Experiment war, weil man einfach, wenn man weltoffen, also einfach ohne jeden Vorbehalt ist, dann geschehen auch wundervolle Dinge, oder? Weil du kannst ja jetzt hier in München durch die Straße, du siehst weder einen Vogel noch einen Schmetterling, irgendwas, weil du bist halt so, oder? Du siehst, man sagt ja so schön, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie du bist. Und das fand ich ein sehr schönes Zitat. Und bei mir war das dann so, dass ich sehr meine Katze gespürt habe und sie wusste genau, wo weil ich hatte keinen Gips mehr oder so, oder ich war an Krücken, aber ich war einfach immer im Training, aber man hat von außen nichts gesehen. Und er wusste immer, dass mein krankes Bein das rechte ist. Und er hat sich immer dorthin gelegen und dann hat er einfach angefangen zu schnurren. Und das Schnurren hatte so eine es gibt ja mittlerweile, gibt's ja Studien darüber, oder? Von, ich weiß nicht mehr, wie diese Art von Medizinpraktiken heißt, nicht Onkologen, irgendwas anderes, wo das wirklich untersucht hat. Das kann man im Internet recherchieren, das Schnurren der Katzen, die Frequenzen, die sind ganz, ganz speziell. Die waren so intensiv, also so fein eigentlich, aber so intensiv, dass die bis zum Knochenmark gingen und das hat mir den Schmerz gelöst. Und das Gleiche ist dann eben passiert, weil ich habe dann meine Mutter ja gesehen, wie in den Klangschalen, und sie hat mir dann Klangschalenmassagen gegeben. Und je nachdem, was sie für eine Klangschale genutzt hat, war die Frequenz identisch und es hat mir den Schmerz genommen. Das ist wirklich, finde ich, episch, ja. Weil ich wurde voll, also wirklich, wir wurden vollgepumpt, ich wurde sogar so vollgepumpt, man hat mich künstlich ja gelähmt, ich musste einen Katheter haben, weil ich so extreme Schmerzen hatte und es war ja das ganze rechte Bein verschnippelt. Es war kurz davor, eigentlich das amputieren zu müssen. Und dann habe ich wirklich, sage ich das jetzt nicht nur aus einer sehr naiven oder monotonen Sichtweise, sondern ich hatte wirklich alles Mögliche. Also ich hatte von Morphium und keine Ahnung, wie all diese Spritzen, vier verschiedene und so weiter. Und das hat nichts, also ich war eigentlich wie so nebulös. Ich hatte immer so einen Schimmer und es hat aber nicht nachhaltig gewirkt. Oder und das hat, es war etwas mega simples, in Anführungszeichen, das mir wirklich geholfen, nicht bei der Kurierung an sich, oder?
Aber Symptomlinderung richtig, auf jeden Fall.
Ja,
und genau. Dieses Thema der Frequenzen schon auch etwas, was dich an anderer Stelle nochmal mit begleitet hat. Lass uns gerne nochmal auch mit Blick auf deine, nennen wir es mal Forschungsarbeit, als du begonnen hast und dich mit diesem Wasserthema weiter auseinanderzusetzen. Du hast es eben schon erwähnt, mittlerweile bist du Gründer eines Unternehmens, nennt sich Evo Drop und du hast gerade etwas Schönes gemacht, das will ich mich auch machen. Wir trinken, wir sitzen hier, ich nehme mir das mal kurz und wir trinken hier quasi auch ein, ich sage jetzt erstmal spezielles Wasser, das per se erstmal gut schmeckt. Alle kriegen das einmal mit. Und mich würde jetzt da natürlich interessieren, wie war der Weg, also aus deinem Studium, der Entwicklung, der auch der medizinischen Vorerfahrung, auch der Offenheit, du hast dich selbst eben als Rebell beschrieben, als einer, der die Sachen nicht dann einfach so hinnimmt. Mhm. Was waren die technologischen Anforderungen letztendlich auch? Also ich verstehe es so, du hast die Probleme gesehen, die bestehen. Und was war dann dein, wie du es gesagt hast, das professionelle Basteln? Wie hat das begonnen oder wie war da der Zugang zu?
Das sogenannte professionelle Basteln hat ursprünglich ja angefangen, weil ich wusste ja aufgrund meines Vaters, was man alles kreieren kann, wenn man möchte, oder eben sozusagen das Outside-the-Box-Thinking in sich selbst impliziert. Und an sich, wo ich gestartet habe mit dem Bachelor, ich hatte natürlich für einen komplett blauäugig. Und ich hatte ja keinen Schimmer, aber ich hatte diese Vision. Weil, was ich eben noch nicht erzählt habe, aufgrund dem, was mir geschehen ist mit dieser Krebserkrankung, wollte ich dann etwas der Welt zurückgeben, weil ich gesagt habe, wir brauchen mehr Zusammenhalt. Ich ging dann auch ins Spital und wollte einfach Mut zusprechen, weil ich viele Kinder gesehen habe, oder eben gerade, die waren wie stigmatisiert aufgrund von den Eltern, weil die schon negativ sind und das, oder? Und ich wollte, wie meine Eltern sind, waren sehr positive, optimistische Menschen, obwohl viel natürlich Emotionen dabei war, aber im Inneren war es, oder wir schaffen das, oder? Und auch mein Vater hat mir das dann gezeigt, mit symbolisch das zu zeichnen. Wir haben dann einen Krebs gezeichnet, einen Flusskrebs, mich nebendran mit einer Angelrute, dass ich den Krebs einfange. Und einfach so kleine Symbolik, wie auch eben Fabio merkt, ja, ein Krebs kann nicht nach vorne und zurück, er kann nur seitwärts. Das ist die Chance für dich, spring wie zu sagen drüber, weil das ist ja im wahrsten Sinne, es sind Krebse ja so. Und das hilft, diese Metaphern. Und ich habe dann die Be the Change, Be von halt auf Englisch Biene. Meine Intention war, dass Menschen wie Bienen agieren. Also sie geben der Welt mehr, als dass sie nehmen. Das war natürlich sehr visionär und sehr knifflig umzusetzen. Aber ich war da irgendwie 14 oder so. Und ich habe mir gesagt, ich muss irgendwas ändern. Ich habe keinen Bock einfach auf normales Leben und einfach so das, was uns erzählt wird. Hey, jetzt studieren, danach arbeiten, dann Familie, dann eben, wie sagt man so schön, das Schaffe, Häusle baue und so. Bausparvertrag und all das. Das war überhaupt nicht meins. Ich so, das kann doch nichts Leben sein. Jemand, der uns dieses göttliche, holistische, Transzendente geschenkt hat, der will doch mehr wie nur das. Und dann habe ich mit Be the Change, war dann die, über diese Krebsliga Schweiz haben wir dann Verbindungen zu anderen NGOs wie UNICEF, Helvetas und so weiter. Und dann habe ich auch eben andere Kinder kennengelernt, die dann, eines in Gambia, wo einem sein Vater verstorben ist, die Frauen irgendwie keine Rechte hatten zu studieren. Dann wurde er sozusagen der Mann, musste irgendwie halt Geld heranbringen, trotzdem noch studieren. Also ganz, ganz kompliziert. Und ich dachte, das kann es ja nicht sein. Und mit irgendwie 75 Euro im Monat konnten wir da eigentlich die Familie unterstützen. Und dann dachte ich mir, hey, das kann ja fast jeder. Also jeder Schweizer oder Deutsche, ich sage jetzt mal fast, kann zumindest irgendwie 50 oder 75 eine Familie ernähren. Das würde hier ja gar nicht funktionieren. Nach ungefähr einem Jahr hatte ich dann eben mein eigenes Patenkind aufgrund von verschmutztem Trinkwasser verloren. Also es gibt keine Autopsie, logischerweise. Aber ich habe dann über die Schwester, weil da kam gerade ja Facebook auf, wir haben eigentlich über Facebook dann eigentlich alles initiiert, eine Gruppe gebildet und so kam das eigentlich dann interaktiv zustande. Und ja, da war dann eigentlich auf einer Reise wie irgendwo in eine andere Region mit vermutlich auch eben verseuchtem Wasser und Nahrungsmittel, die belastet waren oder so, hat das dann nicht überlebt. Und das war dann für mich der Impuls, warum ich gesagt habe, ich muss was mit Wasser zu tun haben. Und da habe ich dann gestartet und ich sage, hey, es kann doch nicht sein. Ich habe dann mit deutschen und Schweizer Firmen versucht, die im Medizinbereich waren, und dann die Applikationen waren einfach viel zu komplex. Ich so, das kannst du ja nicht runtergeben in ein Entwicklungsland, dass entweder wird es geklaut nach zwei Tagen oder es geht kaputt oder niemand weiß, wie reparieren. Es muss doch simplistischer sein. Und das war dann mein Ansatz. Und dann hatte ich wirklich, eigentlich verdanke ich dann den Support eben noch meinem Dozenten oder Professoren, weil ich kam einfach mit dieser Vision. Und sie haben mir das geglaubt, also zum Glück auch, dass ich mit dieser Art, ich weiß nicht, Sympathie, keine Ahnung, Charisma, hat das einfach wie gefunkt. Und sie haben mir dann, in der Schweiz sagt man à fond perdu, also umsonst sozusagen, ehrenamtlich haben sie mich unterstützt, weil ich hätte das gar nie geschafft. Und so kamen wir dann zu dem Design mit der ersten Ultranano-Membran. Und dann kam ich über all diese Kontakte zu einem Patentanwalt, der hat mich dann schon wieder unterstützt, weil du darfst ja nicht ein Produkt entwickeln und das dann auf den Markt geben und danach anmelden, oder? Weil sonst, man nennt das dann im Rechtlichen, ist es schon State of the Art. Also es ist dann schon gängige Praxis sozusagen.
Und auch
dann,
wenn es von dir kommen würde.
Genau, weil sobald es Literatur publik wird, dann kann ein Patent an, wie er dann angefochten werden. Das heißt, ich muss das wie unter dem Deckmantel halten, und dann kamen eben diese schönen Flaschen hier zum Zug, und ich war dann eigentlich der Milchmann, und ich habe zu Hause, hatte ich dann im Bastelräumchen, hatte ich einen Filter gebaut, den Prototypen, bis er natürlich salonfähig war, Und da habe ich dann mein letztes Geld, irgendwie 9.000 Franken, die ich dann während dem Studium bei Arbeiten verdient habe, habe ich dann investiert, um Flaschen zu kaufen. Und die habe ich dann abgefüllt. Und dann habe ich eine Flasche für 1 Euro, 1,20 Euro oder so verkauft. Mit dem Approach, also mit dem Ansatz oder eben der Prämisse, ich schaffe es, dieses Wasser, das hier drin ist, auf der ganzen Welt so hinzubekommen. Bitte glaubt mir, vertraut mir mit voller Demut, ich werde das hinbekommen. Nicht jetzt, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann. Und das hat dann irgendwann funktioniert, dass ich genügend Geld zusammen hatte für eine GmbH-Gründung. Die kostet in der Schweiz so 20.000. Mit dem konnte ich dann auch die Patentanmeldung und den Patentanwalt zahlen und. Und so kam, also eigentlich nur durch all das. Und darum habe ich dann auch die Organisation Be The Change umfirmiert oder umgetauft zu Umuntu. Weil all dieses ganze Prozedere, Umuntu kommt vom Zulunesischen und bedeutet, ich bin, weil wir sind. Und dieser philanthropische oder anthroposophische Ansatz hat mir da wie Gänsehaut verliehen, weil es war bei mir ja wirklich so, wir müssen wie ein Wolfsrudel wieder sein. Wir Menschen sind nicht egozentrisch, wir werden egozentrisch gehalten, so sind wir obrigkeitshörig, aber wir sind ein Wolfsrudel. Und mit Umuntu hatte ich diesen Ansatz zu sagen, hey, wenn wir alle an einem Strick ziehen, dann können wir epische Konzepte, was auch immer, generieren. Und so kamen dann diese 4 Elemente, nachhaltige oder sinnstiftende Bildung, Agroforst, also Baumpflanzungen, sauberes Wasser und biologische oder regenerative Landwirtschaft. Weil ich der Ansicht bin, man braucht das alles, damit es wirklich eine nachhaltige, wir sagen bei uns nicht Revolution, sondern Involution, weil wir finden, wir müssen wieder zurück, also back to the roots sozusagen, wieder zurück, so wie es Hochkulturen früher praktiziert haben. Und wenn wir diese 4 Elemente einhalten, können wir das. Weil wenn ich mehr Bäume pflanze oder Agroforst habe, dann habe ich eine Dynamik, dann ziehe ich auch automatisch mehr Regen an. Ich habe mehr Wasser, das ich speichern kann. Ich habe eine gesündere Bodenkultur, dementsprechend mehr Mikroorganismen, mehr Pilzkulturen. Und das hilft mir dann, dass ich gesündere Nahrungsmittel habe. Man kann das ja dann multiplizieren mit allem. Das gibt dann eine sehr, sehr gesunde und nachhaltige Kultur.
Und wir trinken jetzt quasi auch dieses gefilterte Wasser. Und es gibt die Möglichkeit, also diesen Prototypen, den du mal gebaut hast, den Mechanismus dahinter. Ich interessiere immer gerne so ein bisschen das Wie, jetzt unabhängig der Patentregelung und wie viel du da genau sagen kannst. Du hast eine Nanomembran gerade schon einmal erwähnt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Was passiert damit? Also weil du hast, die Partikelgröße wird dann dementsprechend ein Thema sein. Mhm. Gib uns da gerne nochmal einen Einblick.
Richtig, also mittlerweile sind es natürlich keine Prototypen mehr, wir sind ungefähr 50 Mitarbeitende, also alleine sozusagen fast alleine gestartet. Mittlerweile eben nach 6 Jahren Gründung sind wir knapp 50 Leute und wir haben natürlich jetzt diverse Produkte. Das, wo du jetzt das Wasser trinkst, ist eigentlich aufbereitet mit dieser Nanomembran, die hat eigentlich eine Porengröße von 0,5 Nanometer, das ist sehr, sehr klein. Mhm. Und man kann es nicht anders. man sieht das gar nicht, oder wenn man das jetzt mit einem Haar, also ein Haar vergleichen will, das ist, oder ein Bakterium beispielsweise, das sind um die 300 Nanometer, oder, und wir sind bei 0,5, also das ist extra 600-fach kleiner wie ein Bakterium, und ein Bakterium siehst du nicht mal, also das ist winzig. Und durch diese, wir nennen das Patent ist auch durch weltweit, dort überall, wo wir es angemeldet haben, dieser sogenannte Orbitalosmosis-Prozess sorgt dann wieder dafür, dass eigentlich alles, was eben größer ist, das wird adsorbiert. Also A mit D adsorbiert, das heißt, es gibt eine Rückhaltung und je nachdem kann das logischerweise dann blockieren und dann gibt es wie einen Spülmechanismus, das wird dann wieder ausgespült oder eben festgehalten. Das heißt, wir sind ja auch keine Magier, ich kann Schadstoffe nicht einfach neutralisieren, ich kann einfach dafür sorgen, dass sie nicht mehr im Trinkwasser sind. Klar, die Leute können uns dann die Kartuschen retournieren, man kann die dann speziell auch eben verbrennen, dass sozusagen die Schadstoffe dann in diesen Aktivkohle-Luftfiltern drin bleiben und nicht mehr in die Natur zurückgehen. Und danach geht es eigentlich darum, hier konnten wir eben erfolgreich testen, auf diese 564 Schadstoffe haben wir zehnfach über dem Schweizer Trinkwassergrenzwert, also auch der deutsche oder zentraleuropäische Trinkwassergrenzwert, konnten wir alles bis zu 99,9%. Also alle möglichen Medikamente, Hormone, Pflanzenschutzmittel, Nitrat, Nitrit, Schwermetalle, Mikroorganismen und so weiter konnten wir erfolgreich herausfiltern. Und danach geht es dann mehr ins Holistische oder ja, wie jetzt als für mich ist es Wissenschaft, weil es ist mehr so ein alchemistischer Prozess, wie ja auch bei Paracelsus, wo man ja sagt, dass Wasser auch eine Eigenfrequenz hat oder eine Struktur. Und da gibt's ja sehr viel berüchtigte, also Schauberger kennt vielleicht ja jeder oder Emoto mit den Kristallen. Ist weniger halt wissenschaftlich, weil ein Kristall, Eiskristall ist so einzigartig wie jeder Mensch, das quantifizieren, dass er identisch aussieht, aber es gibt dann auch eben mit Jacques Benveniste, wo er das mit den Virusfrequenz, mit der Schumann-Resonanz ja ein Virus sozusagen auf einen USB-Stick laden konnte, hat das ja den USB-Stick sein Partnerlabor in Italien geschickt, die haben das wieder eigentlich dekodiert und das wieder in einen Wirt gebracht und dann hatten sie wieder den gleichen Virus. Also alles ist sozusagen Information, oder? Und ob das jetzt Jacques Benveniste, Luc Montagnier, der ja gerade kürzlich verstorben ist, alles. Emilio del Giudice in Italien, der mit den Quantenresonanzen, Elektroskopien und so weiter, das alles das Wassercluster hat, das Wasserkohärenzdomänen, also vor ihm kommt das eigentlich, Quantenkohärenzdomäne. Und das haben wir dann versucht, auch danach zu applizieren mit einem Gerät und auch eben mit all diesen Wissenschaftlern zu kollaborieren, dass wir deren Versuchsmethodik, wie das Fritz Albert Popp mit den Biophotonen getan hat und so weiter, zu unsere Geräte ins Labor zu bekommen und das eigentlich zu optimieren. Man nennt das ja auch schön sozusagen die Bionik. Das hat mich immer am meisten interessiert, sozusagen von der Natur. Und dann das eigentlich kopieren, weil wir können es nicht umsetzen. Genau, ja, wie das Schauberger ja auch immer schön da zitiert hat. Und das war dann eigentlich die Intention, bis wir das bestmögliche Produkt kreieren konnten. Und wir haben das dann getestet mit verschiedenen Heilquellen, Heilwässer auf der ganzen Welt, also bis zu Chile, bis nach Russland, wo wir überall Wasser irgendwo eingekauft haben und das gegenseitig mit eben auch Kirlian, also Kirlian-Fotografien, aber auch sehr wissenschaftliche Methoden, mit In-vitro-Zellstudien hier in Deutschland, in Bulgarien, in der Schweiz. Klinische Studien haben wir getestet mit wirklich Menschen, um zu beweisen, dass Wasser einfach nicht nur H2O ist. Und nach eben dieser Filterung kommt dann eigentlich dieser dynamische oder diese Wasserformation, Strukturprozess und danach haben wir noch etwas mit molekularem Wasserstoff. Also wir haben einen Wasserstoffgenerator auch entwickelt und patentiert. Also alle Produkte, die wir haben, haben irgendwo ein Patent. Innovationen sind mittlerweile, glaube ich, 22 Patente. Ein Teil ist noch in der Anmeldungs- oder in dem Prozedere. Und der molekulare Wasserstoffgenerator ist an sich interessant, weil Wasserstoff das stärkste selektive Antioxidant ist. Also es hilft bei ungefähr 200 Signalmolekülwegen. Das heißt, wenn ich irgendwie irgendwelche Moleküle im Körper haben, die sagen, okay, jetzt habe ich eine Entzündung, jetzt fange ich den Körper an zu entzünden, dann kommt Wasserstoff, weil es ein Signalmolekül ist und hemmt es. Oder dann hilft es bei über 1000 Genexpressionen, das heißt bei Katalase, SOD, also Superoxiddismutase, Glutation und so weiter, das aktiviert es. Und das Interessante ist, das ist zum Beispiel 88 mal kleiner wie ein Vitamin C oder 400 mal kleiner wie ein Glutation, Alpha-Linonsäure auch irgendwie über 100 mal kleiner. Weil der Messwert nennt sich Dalton, ist Wasser, molekularer Wasserstoff ist 2 und Vitamin C ist bei 176, Glutation bei 430.
Und beschreibt dann letztendlich auch die Aufnahmemöglichkeit und den Prozess, weil du hast eben schon gesagt, Paracelsus war Alchemist, aber er hat noch ein anderes wichtiges Prinzip genannt und das ist nämlich auch etwas, was daran ansetzt. Also wir haben eigentlich ein Aktivator körpereigener Antioxidantien, SOD beispielsweise, Glutathion, selbst zu bilden. Also ich habe eigentlich einen Reiz, der in der höheren Anwendung auch nicht optimal wäre. Also zu viel wäre nicht gut, aber in der Reizmenge natürlich ein positiven Effekt auf den Organismus mit auszulösen. Und wenn natürlich die Struktur klein ist, ist sie dementsprechend auch besser verfügbar.
Richtig, exakt. Erstens eben die Winzigkeit oder die Molekülgröße, das sehr essentiell ist, und eben auch das, was ich beginnen gesagt habe, dass es selektiv ist. Mit selektiv heißt es, eliminiert oder neutralisiert nicht alle bösen Buben, sozusagen, das ist symbolisch gesprochen, sondern es ist eben selektiv. Das heißt, weil wir gewisse Radikale benötigen wir ja, gerade eben, was du erwähnt hast, wenn wir krank sind oder so, die schützen uns oder die halten auch das Redoxpotenzial in Gange und so weiter. Und Wasserstoff tut das eben nicht. Wenn ich ein Vitamin C habe, einfach das nur kurz als Allegorie, dann ist das ein C6H8O6. Und der Körper nimmt sich von diesen H8, nimmt er sich 2H und der Rest muss dann verstoffwechselt werden. Das heißt, ein Vitamin C wird selbst dann eben auch zu einem schwachen Radikal. Oder? Und bei einem Wasserstoff, molekularen Wasserstoff, geschieht das eben nicht. Also das ist nicht nur bei Vitamin C, das ist auch bei Glutathion und ganz in den anderen Supplements, die ich nehme.
Genau.
Und Wasserstoff ist eben nicht so. Weil ich habe ein H2, wenn ich jetzt dann, es hilft ja gegen oxidativen Stress und eben auch nitrosativen Stress. Mhm. Oder? Und das ist sehr essentiell, weil beide, es geht dann an Hydroxylradikal, was das stärkste Radikal eigentlich ist, und das ist ein OH. Und wenn da nochmal sozusagen ein Wasserstoff hinkommt, dann habe ich einfach ein H2O. Mhm. Das heißt, ich produziere eigentlich einen Abfallstoff, der Wasser ist. Und das merke ich dann, weil ich entgifte, weil ich mehr urinieren muss. Mhm. Und das ist wirklich sehr faszinierend. Mittlerweile gibt es 1300 verschiedene Studien auf über 150 Krankheitsbildern. Also extrem faszinierend. Und für uns war es eben essentiell, dass wir einen molekularen Wasserstoffgenerator, wo das Wasserstoff ungefähr bis zu einem Tag hält. Klar, je früher man es trinkt, desto besser, weil es kontinuierlich verliert es ja an Wasserstoff. Aber es verändert auch nicht den pH-Wert. Also man sollte eben nicht basisches Wasser oder alkalisches Wasser, das wurde auch bewiesen in 2012, also in 2007 hat das in Japan sehr stark begonnen mit den Studien, war da in Nature Medicine, war das Debüt von molekularem Wasserstoff, und dann im 2012, 13 hat man dann eben gesagt, dass die gesundheitlichen Effekte von alkalischem oder basischem Wasser überhaupt nicht auf die Alkalinität zurückzuführen sind, sondern aufgrund von molekularem Wasserstoff. Und der pH-Wert an sich ist ja ein Negativlogarithmus des Wasserstoffs. Das heißt, je saurer auch, desto mehr Wasserstoff habe ich auch. Ja. Also es ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv. Und darum haben wir gesagt, wir wollen nicht basisches Wasser verkaufen, weil erstens ist die Filtration nicht gut. Ich nehme dann auch gewisse Stoffe herüber, die ich nicht haben möchte, an die Elektrodenplatten. Sondern wir filtern das zuerst, restrukturieren es und dann generieren wir reinen molekularen Wasserstoff, ohne den pH-Wert oder sonstiges zu ändern, das dann wirklich sehr zellverfügbar und bioverfügbar ist. Und da haben wir auch Studien gemacht mit Hamstern, mit Leukämie beispielsweise, wo wir das Leben verdoppeln konnten. Es waren unheilbare Leukämie, Myeloid Cancer heißt der, ist ganz speziell, um einfach zu zeigen, wir haben nichts geändert, nur Wasserstoff gegeben, und man konnte die Lebensdauer der Hamster verdoppeln. Dann haben wir auch Studien gemacht mit der Kognition, Reaktionsgeschwindigkeiten und so weiter. Also das sieht man dann alles bei uns auf der Webseite. Wir haben eine Enzyklopädie, wo wir einfach Leute bilden möchten, ob sie nun kaufen oder nicht. Es gilt einfach, den Leuten einfach die Thematik Wasser näher zu bringen, weil es so sehr faszinierend ist. Genau.
Also extrem spannend, dein Entwicklungsweg dorthin, die Thematik Wasser so aufzugreifen und sich natürlich in so vielen verschiedenen Bereichen, du hast es erwähnt, mit so vielen Studien, die ihr selbst durchgeführt habt, da ist richtig viel wissenschaftlicher Background mit dabei, da sind hochentwickelte Produkte mit dabei, die wirklich einen Unterschied machen, und was ich auch total spannend finde, eben auch diese, ich nenne es mal Charity-Projekte, die ihr macht oder auch wirklich die Welt nicht nur ein Stück besser zu machen, sondern wirklich Veränderungen zu erzeugen. Und das ist wirklich eine sehr beeindruckende Geschichte, auch von dir, also ganz, ganz persönlich. Und persönlich möchte ich dich gerne nochmal einladen, mir 5 Fragen schnell zu beantworten. Weil ich glaube, es ist immer wichtig, so in einem bestimmten Bereich nochmal einfach reinzuschauen. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, aber ich fange einfach mal an. Was bedeutet für dich Gesundheit?
Eine sehr knifflige Frage. sich selbst zu sein, sich selbst zu spüren, in Balance zu sein, ja, das eigentlich. Okay.
Wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Oh, es gibt keine typischen Tage. Die sind sehr facettenreich, ja. Viel Arbeit, viel spezielle Anlässe, Meetings, ja, eigentlich ja alles, weil als Gründer oder Mitgründer ist man ja überall irgendwo drin beteiligt.
Und du bist auch Geschäftsführer, oder?
Ja.
Und,
genau, also
und in der Entwicklung und
Also eigentlich mittlerweile ist die Geschäftsführung eigentlich wir sind zu dritt, die das neu dann Evodrop umfirmiert haben, und ich kümmere mich eigentlich schon meistens um Forschung und Entwicklung und die Produktion, genau.
Was sind neben diesen ganzen Projekten und Themen, was sind deine Hobbys? Worüber gestaltest du deine Freizeit?
Es gibt keine Zeit dafür. Meine Passion ist wirklich das. Also ich liebe diese Charity-Arbeit, weil wir haben sehr viele Leute, sie sind wie eine zweite Familie. Wir haben ja weltweit sind es irgendwie 12, 13 verschiedene Projektleiter. Die haben ja auch nochmal alle eigene Familien, eigene Gedankenströme, Impulse. Das ist sehr zeitabsorbierend. Und sonst, ich bin sehr gerne im Wald, in der Natur. Ich lebe auch da im Wald. Mir gibt das sehr viel. Nebst dem ganzen technischen, industriellen, bin ich viel der Natursport. Versuche ich einen jeden Tag zu treiben, weil das ist für mich wie so ein meditativer Zustand, um einfach mal loslassen zu können.
Was ist dir wichtiger, Zeit mit der Familie oder Arbeit?
Oh. Muss ich aufpassen, was ich sage. Das ist wie Äpfel und Birne. Ich würde nie, mein Kodex ist, ich würde nie die Familie mit dem Geschäftlichen in Kontakt bringen möchten. Das ist so für mich meine Maxime, weil das führt viel zu Komplikationen. Bei mir zumindest, es gibt Leute, die können das, und da ziehe ich den Hut. Ich könnte das vermutlich nicht, weil ich sehe, wie viel Stress das ist. Von dem her, ich arbeite sehr gerne. Ich habe eine Familie, aber keine Kinder. Von dem her, Arbeit ist das für mich. Und eben die ganzen Patenkinder und alles Mögliche, das ist für mich dann wie auch eine Familie, aber trotzdem auch Arbeit. Ich glaube, bei uns ist das wie so ein, es verschmelzt in einem.
Die letzte Frage, ganz simpel, Meer oder Berge?
Berge am Meer.
Die beste Antwort ist genau, Berge am Meer. Dann würde ich an der Stelle gerne einmal nochmal zusammenfassen. Wir haben extrem viel gesprochen wir haben Wasser in Fokus genommen. Wir sind sehr kleinteilig reingegangen. Wir haben uns angeschaut, über welche Schadstoffe oder auch Metaboliten wir sprechen sollten und vielleicht zu wenig gesprochen wird. Gleichzeitig deine sehr inspirierende Geschichte und Entwicklung und deine klare Vision, die du hast, die dann wirklich auch technologisch zu etwas Herausragendem geführt hat. Ein unfassbar spannendes Thema. Ich glaube, wir sollten nochmal ansetzen, vielleicht auch mal wirklich spezifisch nochmal Studien uns auch vornehmen und gemeinsam nochmal draufschauen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Mhm. Fabio, bis zu diesem Punkt sage ich erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr große Freude bereitet. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Sehr gerne. Danke auch vielmals. Hat mich sehr gefreut.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.